Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Battle Nerchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der nordischen Mythologie.
Genau, es geht um die Edda. Und bevor wir loslegen, möchte ich mit einem Zitat beginnen, das zeigt, worum es geht.
Oh, bin gespannt.
Weißt du zu ritzen? Weißt du zu lesen? Weißt du zu färben? Aus dem Havamal.
Wow, das klingt mystisch. Drei Fragen, die einen direkt packen.
Und wenn du die Antworten wissen willst, schaust du in die Edda. Das ist das Standardwerk für die nordische Mythologie. Runen, Göttergeschichten, Heldensagen und beinahe nebenbei auch noch praktische Lebensratschläge.
Praktische Lebensratschläge? Von Göttern?
Ja, wie man Trinkgelage übersteht zum Beispiel. Oder wann man besser den Mund hält.
Das hätte ich gerne früher gewusst.
Aber hier wird's spannend. Wenn wir von der Edda sprechen, meinen wir eigentlich zwei verschiedene Bücher. Die Lieder-Edda und die Snorra-Edda.
Warte, zwei? Ich dachte, es gibt nur eine Edda.
Genau das verwirrt viele. Die Lieder-Edda ist eine Sammlung von Götter- und Heldenliedern. Geschichten über Odin, Thor, aber auch den Fülsungenstoff. Sigurd, Brünhild, das ganze Programm.
Ah, die Nibelungen. Das kenne ich aus der deutschen Sagenwelt.
Richtig. Und die haben ihren Ursprung hier, im Norden. Die Lieder-Edda enthält etwa 16 Götterlieder. Darunter die berühmte Völusbar, das Havamal, Trümskwidder und rund 24 Heldenlieder, je nach Handschrift.
Okay, und die Snorra-Edda?
Die ist was ganz anderes. Ein Lehrbuch für Skalden. Das waren die
Dichter und Sänger, richtig?
Genau, aber nicht irgendwelche Sänger. Skalden waren hoch angesehene Hofdichter. Die traten bei Königen und Jahren auf, hatten enormen Status. Die haben mit ihrer Dichtung Geschichte festgehalten, Heldentaten verewigt und waren oft auch politische Berater.
Also fast wie Geschichtsschreiber und Berater in einem.
Exakt. Ihre Kunst war unglaublich komplex. Stabreime, verschlungene Metaphern. Die Snorra-Edda ist quasi das Handbuch, wie man das macht.
Und das wurde alles im wann niedergeschrieben?
Also die Niederschrift erfolgte im...
Warte, beide Eddas zur gleichen Zeit?
Hier wird's interessant. Beide wurden im 13. Jahrhundert niedergeschrieben. Aber, und jetzt kommt die Namensverwirrung, die Lieder-Edda wird oft auch ältere Edda genannt.
Aber wenn beide im 13. Jahrhundert entstanden, warum älter?
Weil die Geschichten in der Lieder-Edda viel älter sind. Die gehen teilweise bis ins 9. Jahrhundert zurück, wurden aber jahrhundertelang nur mündlich überliefert.
Ah, also die Texte sind älter, auch wenn die Niederschrift gleichzeitig passierte.
Genau. Und dann gibt's noch mehr Namen. Die Lieder-Edda heißt manchmal auch Sæmundar-Edda, weil man lange dachte, ein isländischer Priester namens Sæmundar hätte sie verfasst.
Und stimmt das?
Nein. Das wurde im 19. Jahrhundert widerlegt. Deshalb vermeidet man den Begriff heute eher.
Okay, das wird verwirrend. Wie viele Namen gibt es denn noch?
Also, die Snorra-Edda heißt auch Jüngere Edda oder Prosa-Edda, wobei beide Begriffe nicht ganz...
Moment, Prosa-Edda? Aber die Lieder-Edda sind doch auch, oder?
Die Lieder-Edda sind hauptsächlich in Versform. Die Snorra-Edda hat zwar auch Strophen, ist aber größtenteils Prosa-Text. Prosa-Edda ist trotzdem nicht ganz präzise, weil es eben nicht nur Prosa ist.
Mm, Okay, jetzt wird's klarer. Also Lieder-Edda gleich ältere Edda, Verse, Götter und Helden. Snorra-Edda gleich jüngere Edda, Lehrbuch für Skalden, hauptsächlich Prosa.
Perfekt zusammengefasst. Und der Begriff jüngere Edda kommt daher, dass man annimmt, der Verfasser der Snorra-Edda, Snorri Sturluson, die Lieder-Edda gekannt haben muss.
Snorri Sturluson, der war also ein Skalde?
Ja, und Politiker und Historiker. Ein faszinierender Typ. Aber das ist eine andere Geschichte.
Und diese jahrhundertelange mündliche Überlieferung, warum hat man das nicht früher aufgeschrieben?
Weil die eigentliche Handschriftenkultur erst mit der Christianisierung nach Island kam. Vorher gab es zwar Runen, aber keine ausgeprägte Buchschrifttradition. Wissen wurde von Mund zu Mund weitergegeben, von Skalden bewahrt.
400 Jahre oder länger, nur mündlich. Wahnsinn.
Genau. Und im 13. Jahrhundert, als Island bereits christianisiert war, haben Schreiber dann angefangen, das alte Wissen aufzuschreiben. Zum Teil wohl aus Sorge, dass es sonst verloren geht.
Also eine Art Rettungsaktion für die eigene Kultur.
Kann man so sehen, ja. Die wichtigste Quelle dafür ist der Codex Regius.
Codex Regius, das klingt lateinisch.
Ist es auch. Königsbuch heißt das übersetzt. Eine Handschrift aus dem 13. Jahrhundert mit 45 Pergamentblättern und 29 Gedichten. Die umfassendste Überlieferung der Lieder-Edda.
Und wo ist das heute?
Die Handschrift hatte eine bewegte Geschichte. Heute ist sie zurück in Island, im Árni Magnússon-Institut für isländische Studien in Reykjavík.
Das muss man sich mal vorstellen. Ein Buch, das seit 800 Jahren existiert und uns diese ganzen Geschichten bewahrt hat.
Genau. Ohne den Codex Regius und die anderen Handschriften wüssten wir viel weniger über die nordische Mythologie. Keine Geschichten über Odin, der sich für Wissen opfert. Keine Drachen wie Fafnir. Keine Helden wie Siegfried.
Moment, Odin opfert sich für Wissen? Das klingt nach einer Geschichte, die ich hören muss.
Und die bekommst du auch. Denn jetzt, wo wir wissen, was die Edda ist und woher sie kommt,
schauen wir uns an, was drin steht.
Genau. Tauchen wir ein in die Götterwelt. So, jetzt wird's richtig spannend. Die Götterlieder in der Lieder-Edda. Das Herzstück ist die Völuspá.
Die Weissagung der Seherin, richtig?
Genau. Das erste und bedeutendste der Götterlieder. Eine Seherin erzählt von der Entstehung der Welt und von ihrem Ende.
Vom Ende? Das klingt düster.
Ragnarök. Der Weltuntergang. Aber, und das ist das Faszinierende, auch die Neugeburt. Die nordische Mythologie ist zyklisch.
Also nicht wie die christliche Apokalypse, sondern es geht weiter?
Exakt. Aber lass uns von vorne anfangen. Wer sind diese Götter überhaupt? Die nordische Mythologie kennt zwei Götterfamilien, die Asen und die Vanen.
Die Asen sind doch die mit...
Odin und Thor, genau. Die Asen sind die kriegerischen Götter. Macht, Ordnung, Schutz. Sie leben in Asgard.
Und die Vanen?
Die sind ganz anders. Fruchtbarkeit, Wohlstand, Natur, Magie auch. Die Vanen sind eher erdverbunden. Freier, Njörd. Die leben in Vanaheim.
Zwei Familien? Haben die sich vertragen?
Nein, es gab einen Krieg, den Asen-Vanen-Krieg. Der Auslöser war Gullveig, eine rätselhafte Seherin, die mit den Vanen verbunden war.
Und wie ging's aus?
Unentschieden, ehrlich gesagt. Beide Seiten waren zu stark. Die Asen mit ihrer Kriegskunst, die Vanen mit ihrer Magie. Also Friedensschluss, Geiselaustausch.
Wie im echten Mittelalter.
Genau. Freya und Njörd kamen zu den Asen nach Asgard. Und die Asen schickten Hönir und Mimir zu den Vanen.
Also Integration statt Vernichtung.
Richtig. Und diese Götter, Sie erschufen die Welt. Aber wie? Das erzählt uns die Völuspá auch.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Also, zunächst wurden die Zwerge geschaffen. Oder, waren's erst die...
Die Menschen?
Genau, Zwerge zuerst, so steht's in der Völuspá. Dann die ersten Menschen, Ask und Embla. Und das Schicksal jedes Menschen, hier wird's poetisch, ist in einer Wurzel des Weltbaums verankert.
Weltbaum?
Yggdrasil, eine gigantische...
Esche, das habe ich schon mal gehört.
Genau, Yggdrasil ist eine Esche und nicht irgendeine. Sie ist das Zentrum des gesamten Universums. Ihr Stamm verbindet Himmel, Erde und Unterwelt.
Und wie viele Welten gibt's?
9. Die 9 Welten der nordischen Mythologie. Asgard für die Asen, Vanaheim für die Vanen, Midgard für uns Menschen,
Alfheim,
Lichtelfen,
Jötunheim,
Riesen, genau. Und dann noch Nidavellir für die Zwerge, Muspelheim mit den Feuerriesen, Niflheim, die Nebelwelt und Helheim, das Totenreich.
9 Welten, alle verbunden durch diesen einen Baum.
Und der Baum selbst, der lebt auch. Da gibt's Tiere. Ein Drache namens Nidhögr nagt an einer Wurzel unten in Niflheim. 4 Hirsche fressen die Blätter. Ein Eichhörnchen, Ratatöskr, läuft am Stamm auf und ab.
Ein Eichhörnchen? Ernsthaft?
Ja, und das überbringt Nachrichten zwischen dem Drachen unten und dem Adler oben in der Krone.
Das ist ja wie ein kosmisches Telefonnetz.
Genau das ist es. Und oben auf dem Adler sitzt noch ein Habicht. Das ganze System. Es lebt. Es bewegt sich.
Aber es geht auch zu Ende, sagtest du. Ragnarök.
Ja, der Weltuntergang. Und der wird angekündigt. Durch Vorzeichen. Der Fimbulwinter. 3 Winter hintereinander, ohne Sommer dazwischen.
3 Jahre Winter?
Genau. Hungersnöte, Dunkelheit. Wölfe verschlingen Sonne und Mond. Die Sterne verschwinden.
Das klingt apokalyptisch.
Und dann brechen die Ketten. Fenrir, der Wolf, befreit sich. Die Midgard-Schlange, Jörmungandr, steigt aus dem Meer. Loki führt die Riesen an. Surtr, der Feuerriese, kommt mit brennendem Schwert.
Und die Götter kämpfen?
Sie kämpfen. Die letzte Schlacht. Odin gegen Fenrir. Und Fenrir verschlingt ihn.
Odin stirbt?
Ja. Aber wieder sein Sohn rächt ihn. Thor kämpft gegen die Midgard-Schlange und tötet sie. Aber er stirbt nach 9 Schritten am Schlangengift.
Auch Thor stirbt?
Ja. Freya fällt gegen Surtr. Tyr und der Höllenhund Garmr töten sich gegenseitig. Heimdall und Loki, beide fallen im Zweikampf.
Die Götter sterben alle?
Fast alle. Surtr setzt alles in Flammen. Die Erde versinkt im Meer. Das ist Ragnarök.
Aber du sagtest, es gibt eine Neugeburt.
Genau. Nach der Zerstörung taucht die Erde wieder aus dem Meer auf. Grün. Fruchtbar.
Oh. Also es endet nicht wirklich. Es beginnt neu.
Exakt. Einige Götter überleben. Baldur kehrt zurück. Wieder Vali und 2 Menschen, Lif und Liv-Thrasir, haben im Wald überlebt. Sie begründen ein neues Menschengeschlecht.
Also, Tod und Wiedergeburt. Ein Kreislauf.
Genau. Die nordische Mythologie beschreibt nach Ragnarök ein goldenes Zeitalter. Für Götter und Menschen. Frieden, Wohlstand.
Das ist hoffnungsvoll irgendwie. Trotz des ganzen Untergangs.
Das ist das Besondere an der nordischen Mythologie. Sie ist realistisch. Ja, alles endet. Aber es gibt immer einen Neuanfang.
Und das alles steht in diesen Stabreimen?
Ja, die Völuspá ist in Stabreimen geschrieben. Das sind Verse, bei denen bestimmte Anfangslaute wiederholt werden.
Kannst du ein Beispiel geben?
Die Sonne verdunkelt sich, die Erde sinkt ins Meer, vom Himmel fallen die leuchtenden Sterne. So ungefähr klingt das.
Das ist poetisch.
Sehr. Die Skalden wussten, wie man Geschichten erzählt. Und diese Geschichten, sie haben Jahrhunderte überlebt.
Von Mund zu Mund, bis jemand sie aufgeschrieben hat.
Genau, im 13. Jahrhundert. Aber die Kraft dieser Bilder, Yggdrasil, Ragnarök, die neun Welten, die wirkt bis heute.
Jetzt verstehe ich, warum das so wichtig ist. Das ist nicht nur Mythologie, das ist ein ganzes Weltbild.
Exakt. Und wir sind noch nicht fertig. Es gibt da noch die praktischen Ratschläge.
Praktische Ratschläge von Göttern?
Oh ja, das Havamal. Lebensweisheiten von Odin himself. Gut, das Havamal, das hohe Lied. Da gibt's verschiedene Teile, unter anderem Odins Runenlied, auch Runatal genannt.
Das mit den praktischen Ratschlägen, die du erwähnt hast?
Genau, und es ist, ehrlich gesagt, überraschend pragmatisch.
Inwiefern?
Also, die Havamal sammelt Sprüche für ein gutes, gerechtes und gemäßigtes Leben. Und manche davon klingen wie ein antiker Life-Coach.
Ernsthaft? Götter als Life-Coaches?
Ja, hör dir das an. Ein Zitat, übersetzt von Karl Josef Simrock. Lange zum Becher nur, doch leer ihn mit Maß. Sprich gut oder schweig. Niemand wird es ein Laster nennen, wenn du früh zur Ruhe fährst.
Warte, das ist Odins Rat? Nicht zu viel trinken und früh ins Bett?
Genau. Die nordische Mythologie ist da sehr bodenständig. Mäßigung beim Trinken. Nicht zu viel reden. Früh schlafen gehen.
Das ist ja, das könnte aus jedem modernen Ratgeber kommen.
Absolut. Und es gibt noch mehr. Die Havamal sind voll mit solchen Tipps. Sei vorsichtig mit Fremden. Vertraue nicht jedem. Sei ein guter Gastgeber.
Also eigentlich Alltagsweisheiten, wie man sich verhält, um gut durchs Leben zu kommen.
Genau. Unterm Strich rät die nordische Mythologie immer wieder zur Mäßigung. Weniger lang feiern und im Zweifelsfall lieber den Mund halten.
Das klingt fast vorsichtig, konservativ sogar.
Ist es auch.
Die Wikingerzeit war hart. Überleben hing oft davon ab, klug zu handeln, nicht impulsiv.
Okay, aber das ist ja alles sehr vernünftig. Wo kommt dann die Magie ins Spiel?
Geduld. Die kommt jetzt. Wie erwähnt, hat das Havamal verschiedene Teile. Jetzt kommen wir zum Runatal. Odins Runenlied.
Ah, jetzt wird's mystisch.
Und wie? Hier zählt Odin, wie er an das Wissen über die Runen gekommen ist.
Und wie?
Durch extremes Opfer. Er hing 9 Tage an der weltische Yggdrasil.
9 Tage? An einem Baum hängend?
Ja, 9 Tage und 9 Nächte. Ohne Essen, ohne Trinken. Von einem Speer verwundet. Er opferte sich selbst.
Moment, er opferte sich selbst? Wie?
Geht das? Gute Frage. Es ist ein Selbstopfer an sich selbst. Eine Art Initiationsritual. Durch extremes Leiden zur höchsten Weisheit.
Das ist krass. Und am Ende sieht er die Runen?
Genau. Nach 9 Tagen fällt er herab, schreit auf und erkennt die Runen. Er nimmt sie auf.
Also Wissen durch Leiden.
Ja. In der nordischen Mythologie ist Weisheit nie umsonst. Sie muss erkämpft werden. oder erschmerzt.
Und diese Runen, was können die dann?
Die Runen sind magisch. Sie haben innewohnende Kräfte. Im Havamal, genauer im Jodatal, werden 18 Zaubersprüche genannt.
Was für Zaubersprüche?
Also die Sprüche decken verschiedene Bereiche ab. Es gibt Heil.
Heilung, klar, das macht Sinn.
Genau, Heilung von Wunden und Schmerzen, aber auch Schutz vor Gefahren, Lösung von Fesseln, Abwehr von Zauber und Fluch.
Wie funktioniert das?
Die Sprüche werden nur in ihrer Funktion beschrieben, nicht im Wortlaut. Das ist Geheimwissen. Aber wir wissen, dass es verschiedene Arten gab.
Und die waren alle mit Runen verbunden?
Ja, die Runen waren nicht nur Schrift, sie waren ein magisches System. Jede Rune hatte eine Bedeutung, eine Kraft.
Also Schriftsystem und Magie gleichzeitig?
Exakt. In der Lieder-Edda, im Sigrdrifumal, werden verschiedene Runenarten erwähnt. Für Heilung, für Geburtshilfe, für den Verstand und Siegrunen.
Die gehören auf den Schwertknauf.
Genau. Siegrunen gehören auf den Schwertknauf. Das sollte dem Kämpfer Sieg bringen.
Und wie sahen die Runen aus? Also praktisch?
Die Runen wurden in Stöcke oder Gegenstände eingeritzt. Oft waren die Zeichen eckig, weil sie fürs Ritzen in Holz gedacht waren.
Und die Runentiere?
Viele der Runentiere sind schlangenartig dargestellt, wie Fafnir, der Drache, dessen Schatz Siegfried gewinnt. Schlangen und Drachen, die ziehen sich durch die gesamte nordische Symbolik.
Aber heute sieht man ja keine Runen mehr, oder?
Mit dem Christentum kam die lateinische Schrift auf. Aber Runen wurden in Skandinavien noch lange parallel genutzt. Besonders in Schweden hielten sie sich bis ins Spätmittelalter. In Dalarna als sogenannte Dalrunen sogar bis ins 19. Jahrhundert.
Also eine Jahrtausende alte Tradition verschwunden.
Ja, und das ist auch ein wiederkehrendes Motiv im Havamal. Wissen ist mächtig, aber gefährlich.
Wie meinst du das?
Es gibt noch ein Zitat, auch von Simrock übersetzt. Was wirst du finden, befragst du die Runen, die Hochheiligen, welche Götter schufen, Hohepriester schrieben, dass nichts besser sei als Schweigen.
Schweigen? Nach all dem Wissen?
Ja, das zieht sich durch. Wissen ist wertvoll, aber es weise einzusetzen oder eben nicht zu nutzen, ist noch wichtiger.
Also Macht liegt auch im Schweigen, im Nichtsprechen.
Genau. Die Havamal warnen immer wieder, sprich nicht zu viel, verrate deine Geheimnisse nicht. Halte das Wissen für dich.
Das ist eigentlich sehr modern. In Zeiten von Social Media, wo jeder alles teilt.
Ha, stimmt. Odin wäre wohl kein Fan von Twitter.
Definitiv nicht.
Aber das zeigt auch, die Weisheit der Havamal ist zeitlos. Mäßigung, Vorsicht, Weisheit. Das sind universelle Werte.
Und sie kommen von Göttern, die gleichzeitig pragmatisch und mystisch sind.
Genau. Einerseits, trink nicht zu viel. Andererseits, Odin hängt 9 Tage am Baum für kosmisches Wissen.
Die nordische Mythologie ist echt vielseitig.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung. Und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Absolut. Und wir sind immer noch nicht durch. Es gibt noch die Heldenlieder.
Ah, Siegfried und die Nibelungen?
Genau die. Und ein paar andere, die du vielleicht noch nicht kennst. Also, die Heldenlieder. Der 2. Teil der Lieder-Edda. Hier geht's nicht mehr um Götter, sondern um Menschen. Nun ja, außergewöhnliche Menschen.
Siegfried und die Nibelungen.
Genau. Aber interessanterweise beginnen die Heldenlieder gar nicht mit Siegfried.
Nicht?
Nein. Das erste Lied handelt von Völund. Völund, dem Schmied.
Völund? Den Namen kenne ich gar nicht.
Völund war einer von drei Brüdern. Sie lebten in Ulfdalir. Und dann, nach 7 Wintern, flogen ihnen die Frauen davon.
Flogen? Wie buchstäblich?
Ja, in der nordischen Mythologie können manche Frauen sich in Schwäne verwandeln. Walküren, Schwanenjungfrauen. Die Brüder von Völund machten sich auf die Suche. Aber Völund blieb.
Warum?
Er war ein geschickter Handwerker, ein Schmied, und er wartete auf seine Frau. Aber auch das hatte weitreichende Folgen. Die Geschichte wird ziemlich düster.
Okay, und warum beginnen die Heldenlieder damit, nicht mit dem berühmtesten Helden?
Gute Frage. Vielleicht, weil Völund das Thema der Heldenlieder vorwegnimmt. Verlust, Rache, Schicksal. Die Heldenlieder sind härter als die Götterlieder.
Härter?
Die Götter erleben epische Schlachten, ja. Aber die Helden, die leiden persönlich. Verrat, Mord, Rache, menschliche Tragödien.
Also mehr Game of Thrones als Marvel.
Perfekter Vergleich. Genau so.
Okay, und dann kommen die Nibelungen?
Genau. Das Nibelungen-Epos nimmt den größten Teil der Heldenlieder ein. Siegfried, Brunhild, Gudrun, diese Figuren kennen wir.
Und Siegfried lebt am Rhein, richtig?
Ja, also in der deutschen Fassung, dem Nibelungenlied, leben und sterben sie am Rhein, besonders in Worms. Die nordische Überlieferung spielt woanders.
Aber die Geschichte kommt aus dem Norden?
Die Wurzeln liegen im Norden, ja. Aber die Geschichten haben sich über ganz Germanien verbreitet. Die nordische Version in der Edda und die deutsche Version im Nibelungenlied, die erzählen im Kern die gleiche Geschichte, aber mit Unterschieden.
Also wie verschiedene Versionen einer urbanen Legende?
Genau. Mündliche Überlieferung führt zu Variationen. Jede Region passt die Geschichte an ihre eigene Kultur an.
Und Siegfried kämpft gegen einen Drachen?
Fafnir. Und das ist eine der besten Szenen. Siegfried überlistet ihn.
Wie denn?
Fafnir ist riesig. Ein Drache, der über einen Schatz wacht. Siegfried kann ihn nicht im offenen Kampf besiegen. Also gräbt er eine Grube.
Eine Grube? Also er
versteckt sich darin, genau. Fafnir kriecht jeden Tag über eine bestimmte Stelle, um zur Tränke zu kommen. Siegfried gräbt dort eine Grube, legt sich hinein und als Fafnir darüber kriecht,
sticht er von unten zu.
Exakt. Mitten ins Herz. Oder besser gesagt, in die weiche Unterseite.
Das ist clever und brutal.
Ja, aber dann kommt der wichtige Teil. Fafnir stirbt nicht sofort und er spricht zu Siegfried.
Der Drache spricht?
Ja, und er warnt ihn. Das Zitat, übersetzt von Karl Josef Simrock: Das gellende Gold, der glutrote Schatz, diese Ringe verderben dich.
Wow, das ist poetisch und
prophetisch. Fafnir sieht Siegfrieds Zukunft. Das Gold ist verflucht.
Und was macht Siegfried?
Er wiegelt ab, denn Gold wolle ja schließlich jeder.
Ernsthaft? Der sterbende Drache warnt ihn vor einem Fluch und er ignoriert das einfach?
Ja, klassische Hybris. Siegfried denkt, er kann das Schicksal überwinden.
Das erinnert mich an, weißt du, an das Schweigemotiv aus dem Habermal.
Oh, guter Punkt.
Wissen kann gefährlich sein. Warnungen ignorieren erst recht. Und Siegfried ignoriert eine ziemlich deutliche Warnung.
Genau. Die nordische Mythologie ist voll von solchen Momenten. Warnungen, die ignoriert werden. Wissen, das missbraucht wird.
Und verdirbt ihn das Gold?
Oh ja, die Geschichte wird kompliziert und tragisch. Brunhild, Gudrun, Verrat, Mord. Das Nibelungen-Epos ist ein einziges Drama.
Okay, das muss ich lesen.
Solltest du. Aber zurück zur Edda. Die Heldenlieder erzählen nicht nur von Siegfried.
Wer noch?
Brunhild natürlich, Gudrun und, das wird dich überraschen, Attila.
Attila? Wie der Hunnenkönig?
Genau der.
Warte, der Attila? Der historische Attila, der im 5. Jahrhundert gelebt hat?
Ja, in der Edda heißt er Atli. Und damit ist ganz klar der historische Attila der Hunne gemeint. Literarisch umgestaltet natürlich. Er ist in den Heldensagen verewigt.
Aber das ist ein echter historischer Herrscher in einer mythologischen Sage?
Genau. Und das zeigt, wie die Heldenlieder funktionieren. Sie mischen historische Personen mit legendären Helden. Attila lebte im 5. Jahrhundert. Die Geschichten über ihn wurden in die Sagenwelt integriert.
Das ist wie wenn heute jemand eine Fantasy-Geschichte über Napoleon schreiben würde.
Perfekte Analogie, genau so. Historische Figuren werden zu Sagenfiguren.
Und was macht Attila in der Edda?
Er spielt eine große Rolle in Gudruns Geschichte. Gudrun wird seine Frau. Aber auch das endet tragisch.
Alles endet tragisch in den Heldenliedern, oder?
So ziemlich. Das ist ja der Punkt. Helden erleiden Schicksalsschläge. Sie kämpfen, sie lieben, sie verlieren.
Und das unterscheidet sie von den Göttern?
Die Götter sind größer, kosmisch. Ihr Schicksal ist mit dem Universum verknüpft. Die Helden dagegen, ihre Geschichten sind menschlich. Persönlich.
Also die Götter kämpfen gegen Weltuntergang, die Helden kämpfen gegen Gier, Verrat, Liebe.
Exakt. Und deshalb sind beide Teile der Edda so wichtig. Zusammen geben sie uns das komplette Bild der nordischen Welt.
Und die Verbindung zum Rhein, ist die nur bei Siegfried?
Also die Nibelungen als Ganzes sind
am Rhein verankert. Das ist der Schauplatz der deutschen Version.
Genau. Worms am Rhein ist das Zentrum. Dort ist der Hof von König Gunther. Dort spielt ein Großteil der Handlung.
Faszinierend. Eine nordische Sage, die in Deutschland spielt, mit einem hunnischen König.
Willkommen in der Welt der germanischen Völkerwanderungszeit. Kulturen, Geschichten, Helden, alles vermischt sich.
Das ist wie ein mittelalterliches Cinematic Universe.
Ja. Das Eddaverse.
Genau, mit Crossovers und allem.
Und das Beste? Es gibt noch einen Teil der Edda, den wir gar nicht besprochen haben.
Noch mehr?
Die Snorra-Edda, das Handbuch für Skalden, mit ganz anderen Inhalten. Die Snorra-Edda, ein ganz anderes Werk als die Lieder-Edda.
Inwiefern?
Die Lieder-Edda ist eine Sammlung von Liedern und Geschichten. Die Snorra-Edda ist ein Lehrbuch. Ein Handbuch für Skalden.
Also praktische Anleitungen, wie man Dichter wird?
Genau. Wie man dichtet, wie man die Stilmittel verwendet, wie man die alten Geschichten für neue Dichtung nutzt. Und das Ziel war auch, die Dichtkunst für die Nachwelt festzuhalten.
Also Bewahrung von Wissen.
Ja. Und der Verfasser war Snorri Sturluson.
Wahrscheinlich?
Die Autorenschaft ist umstritten. Die Snorra-Edda ist in 4 Haupthandschriften überliefert, etwa der Codex Regius oder Codex Wormianus. Alle wurden erst Jahre nach Snorris Tod veröffentlicht.
Und nur eine nennt ihn als Verfasser?
Genau. Die älteste Handschrift, der Codex Upsaliensis aus dem frühen 14. Jahrhundert, und die kam etwa 60 Jahre nach seinem Tod raus.
60 Jahre? Das ist lange.
Ja, und die Handschriften unterscheiden sich teilweise so stark voneinander, dass oft von mehreren Verfassern ausgegangen wird. Vielleicht hat Snorri begonnen, andere haben erweitert.
Also ein kollektives Werk über Zeit.
Möglich. Aber Snorri gilt dennoch als Hauptautor. Und was wir über ihn wissen, ist beeindruckend.
Erzähl!
Snorri Sturluson lebte im 13. Jahrhundert in Island. Er war Politiker, Skalde und Historiker. Und er wuchs bei einem der mächtigsten Männer seiner Zeit auf.
Wer war das?
Jón Loftsson, ein einflussreicher Gelehrter und Gothi, ein isländischer Häuptling und Richter. Der Titel stammt noch aus heidnischer Zeit, hatte aber im christlichen Island des 12. Jahrhunderts keine religiöse Funktion mehr. Jón war unglaublich gebildet und...
Und Snorri hat bei ihm gelernt?
Ja, Snorri lernte lesen und schreiben, was damals schon nicht selbstverständlich war. Aber auch Theologie, Latein, Rechtswesen, Geographie.
Wow, das ist eine umfassende Ausbildung für das Mittelalter.
Absolut. Für die Zeit außergewöhnlich. Die meisten Menschen waren Analphabeten. Snorri hatte Zugang zu Wissen, das nur wenigen offen stand.
Und das befähigte ihn dann, die Snorra-Edda zu schreiben.
Genau. Die Snorra-Edda gliedert sich in vier Teile.
Welche?
Erstens der Prologus, die Einleitung. Und da werden die Götter als Könige oder vergöttlichte Helden dargestellt. Zweitens Gylfaginning. Das ist dann eine systematische Einführung in die nordische Mythologie.
Also nicht als echte Götter.
In diesem Teil werden sie historisiert. Das war wohl ein Kompromiss mit dem Christentum. Man konnte die alten Geschichten erzählen, aber musste sie als menschliche Geschichte verpacken.
Clever.
Drittens das Skaldskaparmal. Hier geht's um skaldische Stilmittel. Kenningar und Haiti.
Okay, jetzt musst du erklären, was sind Kenningar?
Kenningar sind poetische Umschreibungen. Wie soll ich das am besten? Okay, ein Beispiel.
Ja, bitte.
Statt Schwert sagt ein Skalde vielleicht Wundenfeuer oder Kampfschlange. Statt Meer sagt er Walstrecke oder Schiffstraße.
Oh, das ist poetisch.
Genau. Kenningar sind Paraphrasen, metaphorische Umschreibungen. Und Haiti sind ähnlich, aber eher direkte Synonyme. Verschiedene Wörter für dieselbe Sache.
Also Kenningar sind kreativ und verschlungen, Haiti sind direkte Alternativen?
Perfekt zusammengefasst. Und der vierte Teil ist das Hattatal. Eine Verslehre. Snorri zeigt die verschiedenen Versarten anhand eines eigens geschriebenen Gedichts.
Er schreibt ein Gedicht, um zu zeigen, wie es geht?
Genau. Praktische Demonstration. Das ist didaktisch sehr durchdacht.
Die Snorra-Edda klingt fast modern in ihrer Herangehensweise.
Ist sie auch. Ein systematisches Lehrbuch. Mit Theorie, Beispielen, Praxis.
Und die Runen kommen auch vor?
Ja, die Snorra-Edda erwähnt Runen. Die ausführlichen Runenlieder stehen aber in der Lieder-Edda, im Havamal und Sigrdrifumal. Und da gibt's auch das Sprichwort: Oft kommt heilsamer Rat aus hartem Balk.
Also auch derbe Verpackung kann guten Inhalt haben.
Genau das. Und die Snorra-Edda klassifiziert verschiedene Runentypen als Lehrmaterial für Dichter. Astrunen für Ärzte, um Krankheiten zu erkennen. Denkrunen für den Verstand. Und Siegrunen
auf den Schwertknauf. Das hatten wir schon.
Genau.
Übrigens, woher kommt eigentlich das Wort Edda?
Das ist nicht eindeutig geklärt. Im Altisländischen bedeutet Edda Großmutter oder Urgroßmutter.
Großmutter? Interessant.
Eine andere Theorie ist, dass es vom lateinischen Wort Editio kommt. Das heißt Herausgabe oder Edition.
Also entweder alte Weisheit im Sinne von Großmutter oder Veröffentlichung im Sinne von Edition.
Genau, beide würden passen.
Und heute? Was bedeutet die Edda für uns?
Also die Edda ist heute...
Überall. Ich meine, Tolkien hat da massiv draus geschöpft, oder?
Absolut. Tolkien kannte die Edda genau. Gandalf, Zwerge, der Weltenbaum. Vieles kommt direkt aus der nordischen Mythologie.
Und nicht nur Tolkien. Marvel mit Thor, die ganzen Fantasy-Geschichten heute.
Genau. Die Edda ist die Grundlage für so viel moderne Fantasy-Literatur, Filme, Spiele. Ohne die Edda hätten wir nicht dieses ganze Genre.
Faszinierend, dass Geschichten aus dem 9. Jahrhundert heute noch so lebendig sind.
Das ist die Kraft guter Geschichten. Sie überdauern Jahrhunderte, weil sie universelle Themen behandeln. Mut, Verlust, Schicksal, Hoffnung.
Und weil Menschen wie Snorri sie aufgeschrieben haben.
Genau. Ohne die Niederschrift im 13. Jahrhundert wären diese Geschichten verloren.
Zum Glück gibt es heute Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen.
Absolut. Es gibt viele gute Übersetzungen der Edda. Und wer sich für nordische Mythologie interessiert, findet heute zahlreiche Quellen.
Und wer mehr über solche historischen Themen erfahren will, kann zum Beispiel den Battle Merchant Blog besuchen. Da gibt es noch viele weitere spannende Geschichten.
Genau, auf battlemerchant.com/blog findet ihr Artikel zu historischen Themen, nordischer Kultur und vielem mehr. Für alle, die Geschichte lebendig erleben wollen.
Die Edda ist nur der Anfang.
Genau, es gibt noch so viel zu entdecken.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.